für euch vielleicht wahrscheinlich nicht mehr ganz überraschend, der Vortrag, der erste an diesem Retreat heute Abend, geht um Herzensoffenheit und Gewahrsein. Vor über 2500 Jahren hat Buddha neue Konzepte in die Geschichte der Menschheit gebracht, wie das Stephen Batchelor sagt. So sei zum Beispiel Konditionalität, das gegenseitig abhängige, bedingte Entstehen eines dieser Konzepte, und daneben eben auch war Achtsamkeit historisch gesehen vielleicht auch auf diese Art und mit dieser zentralen Stellung ein neues Konzept. Und um etwas Grundlegendes, um das es bei der Achtsamkeit geht, ist die Präsenz, was wir auch mit dem Wort Präsenz immer wieder umschreiben. Und auf der anderen Seite, das Wort Gewahrsein drückt für mich jetzt im Moment oder in letzter Zeit eigentlich am besten aus, um was es im buddhistischen Verständnis auch von Achtsamkeit und Präsenz geht. Und das Wort hat die zwei Teile, die etwas ausdrücken, das Gewahr und das Sein. Also ich bin achtsam und gewahr sein, mit Betonung auf Sein, das steht mehr für Verweilen, Sein mit einer Erfahrung. Es ist mehr ein achtsam eben Sein und nicht ein achtsam Machen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Vielleicht auch so das Empfangende ist da drinnen enthalten, jedenfalls nicht ein Machen. Und dann auf der anderen Seite das Gewahr, das steht für wach, aufmerksam, interessiert, präsent, offen im Hier und Jetzt. Das drückt so diese Qualitäten aus. Und offen im Hier und Jetzt, da ist wieder eine Verbindung zu Metta, zu liebevoller Güte. Auch bei Metta geht es um Offenheit, eine erlaubende, bedingungslos wohlwollende Zuwendung. Ist auch eigentlich eine rundum Offenheit. Auf dem spirituellen Weg, den der Buddha vorschlägt, sind Achtsamkeit oder Gewahrsein in einen ethischen Kontext eingebettet. Und deshalb wird von Sammasati, von weiser oder richtiger Achtsamkeit gesprochen. Und eine Bedeutung von Samma ist eben recht, heilsam, darum bemüht, anderen nicht zu schaden. Und auf der anderen Seite auch weise im Einklang mit der Wirklichkeit. Und eine zweite, andere Bedeutung ist recht im Sinn von im Zusammenspiel mit anderen Elementen der Praxis oder des Praxispfades. Und dieses sich gegenseitige bedingende Zusammenspiel ist etwas, was mich auch immer wieder im buddhistischen Training anspricht. In dem Sinne, es ist eine Teamarbeit verschiedener Elemente, Methoden, Qualitäten. Also zum Beispiel ist Gewahrsein einer von 25 heilsamen Geistesfaktoren. Es gibt 52 Geistesfaktoren, 25 sind heilsam. Also dieses Teams der 25 Heilsamen ist Gewahrsein, heilsames Gewahrsein eines. Und nur um euch eine Idee zu geben, welche anderen Geistesfaktoren auch noch zu diesen 25 gehören, da gehört Vertrauen dazu, Großzügigkeit, Gelassenheit, Ruhe, ein flexibler Geist, auch weises Reden und Tun, also auch die Kommunikation, Weisheit, Mitgefühl, Mitfreude und eben auch Metta. Und quasi das Zusammenspiel heißt, diese Herz-Geist-Faktoren, die spielen einander in die Hand. Und für mich immer wieder ein sehr anschauliches Bild ist, wenn ihr euch eine Kette vorstellt mit verschiedenen Gliedern, das wären die 25 Glieder mit diesen 25 Faktoren. Und wenn wir an einem Glied der Kette ziehen, dann rücken die anderen Glieder auch in dieselbe Richtung. Und so quasi, wenn wir Gewahrsein oder wenn wir Metta stärken, schwingt da auch mit ein Vertrauen. Wir machen den Geist flexibler, wir machen ihn offener, weiter, leichter. Also das spielt so eben auch zusammen. Jetzt möchte ich im Weiteren einigen Facetten von Gewahrsein und Metta nachgehen. Und das wird eine kleine Auswahl sein. Das Wort Metta zum Beispiel oder eben auch Sati, das für Gewahrsein unter anderem steht, da sind viele Bedeutungsebenen oder Facetten drin. Es sind komplexe Begriffe, die eben auch versuchen, unseren komplexen Geist zu erklären. Und ein Weg der Praxis ist dafür, ein immer größeres Verständnis zu erhalten. Also zu dieser Auswahl beim Gewahrsein habe ich ausgewählt, Gewahrsein als eine natürliche Funktion unseres Geistes, dann die spiegelgleiche Qualität von Gewahrsein und der unterscheidende Überblicksaspekt des Gewahrseins. Jetzt zur ersten Facette. Seit der Uteshaniya, das ist ein wichtiger burmesischer Mönch und Lehrer für mich, der zeigt einen wichtigen und eigentlich leicht einsehbaren Zusammenhang auf. Er sagt, wenn wir entspannt sind, ist es viel einfacher, gewahr zu sein. Ist eigentlich offensichtlich, aber es ist gut, sich das immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Wenn wir entspannt sind, ermüden wir weniger. Entspannung ist auch eher von Freude begleitet und es ist eher möglich, die Kontinuität tagsüber stetig aufrecht zu erhalten. Und in einem entspannten Zustand sind wir auch empfangender, sind wir offener. Und ein Grund, warum achtsam sein eben auch sehr entspannt sein kann und eigentlich kein besonderes Bemühen, auch keine besondere Anstrengung braucht, ist eben, dass Gewahrsein ist, das in unserem Geist ist, das eine Funktion unseres Geistes ist. Das heißt, es ist etwas, das unser Geist natürlich und von sich aus tut. Das müssen wir nicht erst schaffen. Einfach auf den Punkt gebracht von diesem Saito Uteshaniya, Gewahrsein geschieht. Quasi Gewahrsein geschieht von selbst. Und in der Meditation sieht das so aus, dass wir quasi jetzt ein bisschen überspitzt formuliert einfach zuschauen können oder beobachten können, was dem Gewahrsein bei seiner Arbeit quasi zuschauen können. Einfach mit dem sein können, was wahrgenommen wird. Awareness at work, sagt Sayadaw Uteshaniya, dem einfach dem Gewahrsein beim Tun zuschauen. Das heißt auch hier, wir entspannen uns und schauen einfach mal, was sich im Gewahrsein zeigt, was alles so wahrgenommen wird, ohne dass wir uns darum bemühen müssen. Es ist quasi auch ein Vertrauen in die Fähigkeit des Geistes und das ist einfacher auch für mich, wenn ich weniger sage, ich nehme wahr, dann ist das Ich sehr stark drin, ich muss das wahrnehmen, ich muss das machen. Mehr in der passiven Form, es wird wahrgenommen. Statt ich mache Achtsamkeit, ist es mehr, ich öffne mich, ich empfange das, was wahrgenommen wird. Und eben dieses Öffnen, Empfangen, das braucht auch die Entspannung. Saito Uteshaniya sagt, je stärker du versuchst, etwas zu sehen, mit viel Bemühen, mit dem Wollen, analytisch das genau zu sehen, umso weniger klar sehen wir, wenn wir zu viel versuchen, etwas zu sehen. Er sagt, nur wenn du entspannt bist, siehst du die Dinge, wie sie sind. Jene, die nicht versuchen, etwas zu suchen, sehen mehr. Das also zur ersten Facette, entspannen und vertrauen, Gewahrsein geschieht von selbst. Können wir für uns entdecken in den Meditationen. Es gibt eine weitere Funktion unseres Geistes, eine Art, wie er wahrnimmt, und das ist seine Fähigkeit, alles gleichwertig wahrzunehmen. Und dafür wird des Öfteren das Bild des Spiegels gebraucht, was es sehr anschaulich zeigt. Ich liebe dieses Bild. Was eben Gewahrsein ist, spiegelgleich. Ein Spiegel kann man auch sagen, der macht einfach seine Arbeit. Das, was vor ihm ist, das bildet er einfach ab. Also müsst mal vorstellen, das ist jetzt ein Spiegel und ich muss den so, ich muss nichts halten, ich muss schon hinhalten, aber der zeigt einfach alles, was gerade vor ihm ist. Und das, was jetzt nicht mehr vor ihm ist, das hat er wieder vergessen. Das, was vor ihm ist, kümmert ihn noch nicht. Er nimmt einfach direkt das wahr, was vor ihm ist. Er hat keine Vorlieben, das will ich lieber wahrnehmen, sondern nimmt alles wirklich einfach so wahr. Eine Fähigkeit, auf die wir auch vertrauen können. So können wir zum Beispiel, sagen wir, ich lasse den Gong erklingen, ihr müsst nichts machen, den nimmt es einfach so wahr. Wenn das Ohr funktioniert, wenn ich den Gong anschlage und wenn er nicht fest etwas anderes denkt, dass das Ohr, dass der die Wahrnehmung nicht hört, dann wenn ich den Gong schlage, dann nimmt es wahr, bevor ihr sagen könnt, das ist ein schöner Gong, das ist so ein Gong. Eine Wahrnehmung geschieht von vorher schon und nimmt das einfach mal wahr. Das ist wie noch roh und unkommentiert. Und das Gleiche können wir, wenn wir unsere Stimmung jetzt gerade, wenn ich Stimmung sage, wie ist eure Stimmung, dann nimmt es in den ersten Momenten irgendetwas wahr, bevor ihr darüber genauer denken oder irgendetwas hineinprojizieren könnt. Und das ist etwas Wichtiges, eine Funktion auch, die wir brauchen, das dafür und da wieder, das ändert sofort die Wahrnehmung, sondern davon, von dem Katrin heute auch gesprochen hat, dieses unmittelbare Wahrnehmen ohne Konzepte, das Spiegelgleiche, das ist etwas, was uns darin auch unterstützt. Stellt euch mal vor, wenn ihr einfach den ganzen Tag spiegelgleich praktizieren oder achtsam sein würdet. Manchmal kann einem so ein Bild helfen. Jetzt bin ich einfach mal spiegelgleich während des Frühstücks zum Beispiel oder so. Es ist das einfache Notieren, aha, das ist da oder aha, so ist es. Und dieses aha, das ist das, was der Spiegel tut, einfach ein Sehen, Bemerken, kann auch wieder sagen, ein freundliches Feststellen. Und Ajahn Sumedho, das ist ein Mönch, ehemaliger Abt in der thailändischen Waldklostertradition, der hat es auch sehr gut knapp und prägnant formuliert. Erstens auf Englisch, it feels like this. So fühlt es sich an. Erstens. Zweitens, Punkt, nichts dazu. Das ist's. Dergleichen in unserer Praxis. Ein Ärgerzustand, so fühlt er sich an. Er wird stärker, so fühlt es sich jetzt an. Innerlich fluchen wir, Denken und Wut werden wahrgenommen. Das Gesicht verspannt sich, die Hitze im Körper ist spürbar. So fühlt es sich an. Ein innerer Wutausbruch, so fühlt sich der an. Ein unmittelbares Wahrnehmen, was sich alles so tut, Körper in Herz und Geist. Und ähnlich tönt es auch in einem Haiku von Basho. Die sind immer kurz auch und prägnant. Der alte Teich, ein Frosch springt hinein, das Geräusch des Wassers. Auch Punkt, das war's. Und es ist klar, dieses unmittelbare Wahrnehmen funktioniert nur, wenn der Spiegel sauber ist. Allfälliger Schmutz oder Verfärbungen des Spiegels, das sind unsere ganzen Projektionen. Wir interpretieren etwas in das Wahrgenommene hinein, schmücken es aus, geben etwas viel zu viel Bedeutung, wie wir dann nachher merken, machen fixe Konzepte daraus, die wir nicht bemerken und die auch unsere Wahrnehmung einschränken. Vorlieben zum Beispiel, die können unsere Wahrnehmung färben. Jene, die Donald Trump wählen, nehmen bei ihm nicht das Gleiche wahr, wie ich bei ihm wahrnehme. Umgekehrt, den Dalai Lama, den nehme ich sehr positiv wahr. Es gibt andere, die sehen ihn sehr kritisch. Das sind Vorlieben, Vorstellungen, auch Erfahrungen, je nachdem, die unsere Wahrnehmung färben. Man kann ebenso sagen, wenn zu viel Wille oder Wollen oder Verlangen drin ist, wenn wir möglichst viel wahrnehmen wollen, möglichst im Detail, möglichst genau oder möglichst clever analysieren wollen, auch das färbt unser Gewahrsein. Nehmen wir weniger wahr, es macht das Gewahrsein weniger funktionstüchtig. Und zum Schluss dieses Teils ein Zitat von Mathieu Ricard. Eine Beschreibung, wie das ist, wenn der innere Gewahrseinsspiegel sauber bleibt und sich nicht verschmutzt oder auch nicht verfärbt während des Wahrnehmens. Mathieu Ricard sagt, eine offene Präsenz nimmt alles wahr, aber die Wahrnehmungen rufen keine Wellen oder Beunruhigungen hervor. Der Geist wird nicht angespannt und wird auch nicht begrenzt. Und das ermöglicht diesen klaren Spiegel, der es wahrnimmt, so wie sie es gerade zeigt. Das waren die ersten zwei Facetten des Gewahrseins oder von Achtsamkeit. Zuerst Gewahrsein geschieht und jetzt dies auch spiegelgleich. Und jetzt noch ein dritter Faktor, nämlich Gewahrsein als ein Faktor, der heilsam und nicht heilsam, hilfreich oder schädlich unterscheiden kann. Das ist die unterscheidende Weisheit, die im buddhistischen oder im Dharma-Verständnis auch eine Ingredienz ist, eben auch von diesem Samma, von dieser weisen, rechten, heilsamen Achtsamkeit. Dieses unmittelbare Wahrnehmen, das wir vorher im Spiegel gesehen haben, wenn das das Einzige wäre, dann würde man das quasi absolut setzen. Es ginge nur um das und dann würde aber etwas fehlen. Dann würden wir nur dem vertrauen, was wir gerade unmittelbar wahrnehmen. Das ist zwar ein Aspekt, aber der Aspekt des Überblicks fehlt und wir können dann nicht unterscheiden, ist jetzt das eher heilsam oder ist das eher nicht heilsam, führt das eher zur Befreiung oder führt das eher noch zu mehr Schwierigkeiten und Leiden. Es fehlt quasi dann das Unterscheidungsvermögen. Und unterscheidend sind wir wach bezüglich zum Beispiel, was geschieht oder auch bezüglich, welche Wirkungen hat das, was wir alles wahrnehmen. Was immer wir wahrnehmen, öffnet es uns eher oder verschließt es uns? Lässt es uns eher freundlich in einem freundlichen, entspannten, flexiblen Zustand in Körper und Herz, Geist sein? Oder ist es eher, macht es eher das Gegenteil mit uns, macht es uns enger, verspannter Körper, Herz und Geist. Man kann das überall beobachten. Hier sehen Sie, wir was bewirkt. Und hier hat Buddha unter anderem das Bild einer Torwächterin oder eines Torwächters gebraucht. Die Torwächter und Wächterinnen, die lassen früher nur jene in die Stadt, die quasi dem Stadt, den Bürgern und Bürgerinnen freundlich gesinnt sind. Und sie verweigern jenen den Einlass, die schlechte Absichten haben oder eben in irgendeiner Form schaden wollen. Das heißt, in diesem Sinne hat dann eben Gewahrsein auch eine Schutzfunktion. Es grenzt nicht Heilsames ab und stärkt eher Heilsames. Auch wieder Ajahn Suchito spricht in diesem Zusammenhang von einem Weisheitsja und einem Weisheitsnein, welche quasi wie den Zustand, einen guten Zustand des Gewahrseins schützen. Also zum Beispiel in der Praxis können wir uns mit einem Weisheitsja, mit einem bestärkenden Ja zuwenden, wenn sich im Gewahrsein gerade heilsame Qualitäten wie ein Metta, eine Metta-Haltung oder eine Herzensoffenheit zeigen. Wenn wir großzügig sind oder gerade merken, jetzt sind wir wirklich einfach mal ehrlich mit uns, wie es jetzt gerade ist. Rechtes Gewahrsein anerkennt, dass diese heilsamen Zustände da sind und gibt ihnen mit dieser Anerkennung, mit diesem Sehen quasi wie auch mehr Raum, mehr Wohlwollen, gibt ihnen den Platz dafür, grenzt quasi wie die Grenzen aus und bestärkt die Qualitäten in diesen Grenzen. Ajahn Suchito sagt, etabliere eine Ja-Grenze um das, was dir wirklich wichtig ist. Das können eben derartige hilfreiche, heilsame Qualitäten sein. Anders ist es beim Weisheitsnein. das Gewahrsein bemerkt, dass Herz und Geist gerade von negativen Emotionen, zum Beispiel überflutet bis überwältigt werden. Dann werden diese mit dem Weisheitsnein, es ist kein Kampfesnein, es ist ein Weisheitsnein, diese negativen Emotionen werden nicht bekämpft oder unterdrückt, sondern in einem Metasinn einfach mal so auch gelassen, jedoch, weil sie eben schädlich sind, ihnen im Moment ihnen keine größere Bedeutung zugemessen wird. Und das kann ein freundliches, aber durchaus bestimmtes sein, nein, das jetzt nicht. Nein, das ist im Moment nicht mein Fokus. So spreche ich auch zu meinem Hund, wenn er irgendwo nicht schnuppern soll oder irgendetwas nicht essen kann. Und es geht am besten, wenn ich auch freundlich mit ihm bleibe, aber auch bestimmt bin. Und auch wir können zu uns so ein freundliches, ist wichtig, nicht ein aversives, ein freundliches Weisheitsnein einsetzen. Eben wenn wir merken, jetzt werden die Emotionen gerade zu stark, jetzt könnten sie mich auch überschwemmen. Zustände, wie wir merken, jetzt können wir nicht herzensoffen, jetzt können wir nicht interessiert bleiben. Und eben weises Gewahrsein wendet sich dann von diesen Zuständen ab, weil sie eben eng, rastlos oder auch unflexibel machen und gehen bewusst an einen anderen Ort, wie wir das heute auch schon geübt haben, zu einem heilsamen Anker, wie die Metasätze oder ein Körperanker oder was auch immer. Und dann dieser Ort ist dann ein Ort, ein heilsamer Ort des Sammels, an dem sich der Geist quasi wieder wie stärken, aufrichten kann. Das kann eben verschiedenes sein, der Atem, die Metasätze. Aber zum Beispiel, wenn wir mal in so einem sehr schwierigen Zustand sind und uns ein Buddha zum Beispiel inspiriert oder die Tara oder irgendeine Figur, dann können wir im Moment zur Tara schauen oder zum Buddha und quasi das ist dann ein heilsamer Anker und bringt wie eine andere mehr heilsame Zustände, inspiriert uns und bringt uns so mehr Heilsames in Herz und Geist und lässt uns lösen von etwas dann auch sehr Negativen. Anders ist es, das haben wir heute Nachmittag gesehen, in der Vipassana, in der Erkenntnismeditation, wenden wir uns derart schwierigen Zuständen auch zu. Wir versuchen dort, diese schwierigen Zustände tiefer zu verstehen. Doch auch dort, eben wenn wir merken, wir können nicht achtsam bleiben, nicht verweilen mit diesen Zuständen, wir werden eng, das Gewahrsein diffus, zerstreut, dann bleiben wir auch im Vipassana nicht weiter dort und gehen, wie vorher gesagt, zu einem heilsamen Anker, der uns wieder klarer und stabiler auch werden lässt. Das war jetzt also der erste Teil über die drei Facetten des Gewahrseins. Wir hatten Gewahrsein geschieht natürlich. Gewahrsein ist gleichwertig, spiegelgleich. Und jetzt auch zuletzt unterscheidet mit Weisheit. Unterscheidend erkennt es, was für uns oder auch für andere heilsam und hilfreich ist oder auch nicht. Oder eben es gewichtet auch und unterscheidet, welchen Zuständen geben wir im Moment mehr Aufmerksamkeit und damit auch mehr Energie und von welchen Zuständen wenden wir uns eher ab, geben wir nicht mehr Energie und Zuwendung. Und als nächstes werde ich jetzt dann zu Metta kommen. Wir haben es heute in irgendeiner Form auch schon gehört und auch geübt. Metta, die Metta-Praxis ist ein Hilfsmittel, um ein freundliches, wohlwollendes, inneres Klima zu schaffen. Und es dient insofern als eben auch ein heilsames Gegenmittel gegen einen verurteilenden oder ablehnenden Geist. Es ist ein Gegenmittel gegen zu strenge oder eine zu harte innere Kritikerin oder gegen das zu gnadenlose Urteilen eines vielleicht zu anspruchsvollen inneren Richters. Außerdem lernen wir auch mit der Metta-Praxis das Gute, das gemeinsam Menschliche, das Liebenswerte in uns und anderen zu sehen. Das öffnet uns auch für Metta, ist auch ein Teil des Trainings. Und wie mit den Samen, die wir setzen, mit dem Bild erklärt, es braucht unzählige Tropfen von diesen Metta-Zuständen oder auch Metta-Wünschen, damit sich dieses innere Klima eben auch ändern kann. Und was da möglich ist mit dieser Praxis, hat sich bei mir eindrücklich in einem Alltagskurs gezeigt, den wir im Stadtzentrum bei uns in Basel im Kalyanamrita gehabt haben. Und zwar hat eine kleine Gruppe unter meiner Anleitung 2 Wochen lang Metta praktiziert. Und die Gruppe hat sich täglich 2 Wochen lang in der Früh immer zur Meditation getroffen, meditiert zusammen, ausgetauscht auch über die Praxis und dann tagsüber waren alle mit der Praxis unterwegs. Es gab immer eine Übungsaufgabe, etwas Spezielles zu beobachten und mit diesen Metasätzen, den Wünschen und der Übungsaufgabe quasi 2 Wochen lang unterwegs zu sein. Wir haben das über mehrere Jahre jetzt auch schon gemacht, zuerst mit Metta, dann auch mit Mitgefühl, mit Karuna. Und die Wirkungen waren einfach immer wieder sehr eindrücklich und auch für mich immer und für alle immer wieder berührend. Ich habe gedacht, ich könnte ein paar Rückmeldungen jetzt euch sagen, von Teilnehmenden wiedergeben. Einfach, dass es so ein bisschen Gespür gibt, was mit Metta möglich ist oder auch was die Qualität von Metta sein kann. Ich habe es zum Teil etwas angepasst oder auch ausformuliert. Aber sie geben gut den Tenor wieder und zeigen eben auch die Früchte von 2 Wochen. Das ist intensiv, täglich 2 Wochen intensiver Investition quasi in die Praxis. Also die Teilnehmer haben zum Beispiel geäußert, Metta hilft zum Einfachen zu finden. Einfache Wunschsätze der Freundlichkeit. Und tagsüber kann ich sie dann einfach spontan fließen lassen. Oder jemand, Metta wird einfach ein großes Okay. Und darin gibt es Tüfeli und Engeli. Also darin gibt es Teufel und Engel. Jemand, die Metta-Praxis, die tut einfach extrem gut. Also die ist extrem cool. Könnte man sagen, das wird langsam ein Werbespot. Ihr merkt es für die Metta-Praxis. Jemand hat gesagt, ich habe die Sätze und Wünsche plötzlich näher an mich herangelassen. War eine Wirkung. Oder jemand, ich bin mit meiner negativen Seite freundlicher geworden. Oder auf der Straße und unterwegs, manchmal reicht ein kurzer, freundlicher Kontakt mit anderen. Blitzschnell ist mehr möglich, als wir uns manchmal vorstellen. Eine Übungsaufgabe war, Metta-Qualitäten tagsüber in anderen, bei anderen zu erkennen. Und darüber berichtet eine Teilnehmerin, es ist gut, eben tagsüber bei anderen derartige Metta-Manifestationen zu erkennen. Ich habe eine Sendung mit Clown Dimitri, mit einem berühmten Schweizer Clown, gehört. Und sein Metta habe ich erkannt und in mich aufgenommen. Also wir können uns auch inspirieren lassen von anderen Menschen. Eine Teilnehmerin hat für sich aus einem, jetzt zuerst auf Schweizerdeutsch, aus einem Hebsgut ein Hebmetta gemacht. Quasi aus einem Machsgut ein Machsmetta-Gut oder wie auch immer. Oder in Basel sagt man, wenn man so in eine Kneipe geht, Sali zusammen. Und sie hat dann auch gesagt, Metta zusammen könnte man eigentlich auch sagen. Es ging auch darum zu erkennen, wie Metta auch ungeschickt gebraucht werden kann. Also zum Beispiel Metta als Keule gegen negative Zustände. Metta kann auch so gebraucht werden. Oder durchaus zwischendurch war einmal jemand überrascht, obwohl wir so dran sind, dass ein ganzer Tag eigentlich fast vergehen kann. Und er oder sie hat nie an Metta gedacht. Das war dann auch wieder erstaunlich. Manche haben die Metasätze gerade auch in schwierigen Zuständen, das finde ich noch ein schönes Bild, wie so ein, als ein Meta-Echo gebraucht oder ein Meta-Glöckli. Also es war ein schwieriger Zustand und das Echo zum schwierigen Zustand war immer, möge ich mich geborgen fühlen, möge ich unbeschwert sein, so ein kleines Echo gegeben, wenn gerade so ein schwieriger Zustand war. Und noch ein letztes, Teilnehmende mehrmals, die mit Menschen arbeiten und deshalb auch schon empathische, mitfühlende Fähigkeiten brauchen, mit Menschen oder mit Tieren arbeiten, dass die schon mitfühlende Fähigkeiten brauchen und diese natürlich durch die Berufserfahrung auch gestärkt haben. Sie haben gemeint, durch die Metapraxis werden diese beruflichen Fähigkeiten, die sie bereits haben, einfach noch stärker und auch tiefer, haben sie beobachtet. Jetzt möchte ich auch gerne bei Meta drei Aspekte etwas näher vorstellen. Zum einen das Bild der Freundschaft, dann Personifizierungen dieser Meta-Qualität und dann auch noch Meta als Grundlage einer altruistischen Praxis. Ein Bild, mit dem Meta beschrieben wird, ist eben jenes der Freundschaft. Und Thich Nhat Hanh, der vietnamesische Mönch, hat dazu gesagt, ich möchte Ihnen ein äußerst wirksames Mantra vorstellen, aber nicht auf Tibetisch oder Sanskrit, sondern auf Deutsch. Mein Lieber, meine Liebe, ich bin für dich da. Ich vermute, dass wir alle Menschen haben, die wir Freunde oder Freundinnen nennen würden. Kann auch Freundschaft mit Tieren kann gelebt werden. Und zum Archetypus der Freundschaft gehört, dass wir uns eben zum Beispiel akzeptiert und verstanden fühlen. Dass zwei sich gegenseitig auch eben vertrauensvoll, wohlwollend zuwenden, dass wir uns sicher geborgen fühlen in einer Freundschaft. Dass uns zum Beispiel das liebevolle Interessen einer Freundin oder eines Freundes gut tut und dass wir vielleicht auch ein bisschen offener gegenüber Kritik oder Ratschlägen sind, wenn das von einer Freundin kommt oder einem Freund als von jemand anderem. Auch ein weiterer Aspekt, dass die Beziehung über Aufs und Abs hinweg aber konstant, stetig bleibt. Und vielleicht kennen wir eine derartige Freundschaft, die viele Teile davon vereint oder dass in einzelnen Beziehungen wir Aspekte dafür auch leben können. Ich finde seine Heiligkeit, den Dalai Lama, immer wieder eindrücklich, wie er alle Wesen als seine alten Freunde und Freundinnen betrachtet. Und zwar beschreibt er dazu seine Haltung so, versuchen wir, das Beste eines jeden Menschen zu erkennen, den anderen im bestmöglichen Licht zu sehen. Das ist das quasi, was wir mit Metta üben. Und der Dalai Lama sagt, diese Einstellung erzeugt sofort ein Gefühl von Nähe, eine Art Geneigtheit zu jemandem, eine Verbindung zu anderen. Das Bild der Freundschaft. Menschen, die Herzensoffenheit leben und eben auch verkörpern, können uns ein Gespür geben für unser eigenes, auch menschliches Potenzial. Pema Chödrön, die kanadische Nonne in der tibetischen Tradition, die beschreibt unsere Möglichkeiten so. Du beginnst zu entdecken, wie viel Wärme und Freundlichkeit und wie viel Platz es im Herzen gibt. Finde ich sehr schön ausgedrückt. Wir können entdecken, wie viel Wärme, wie viel Freundlichkeit, wie viel Platz und Raum in unserem Herzen vorhanden ist. Es gibt offensichtliche Personifizierungen. Das sind Menschen, die liebevolle Güte ausstrahlen, natürlich und diese auch ganzheitlich leben. Es gibt spirituelle Meister, Meisterinnen aller Traditionen, die Metta verkörpern, Buddha, Jesus, Franz von Assisi, Teresa von Avila, Rumi. Ihr könntet da sicher auch eigene finden. Oder heutzutage die Bama, für jene, die sie kennen, eine sehr eindrückliche indische Frau, eben zum Beispiel der Dalai Lama, Thich Nhat Hanh oder vielleicht in der christlichen Tradition die Mutter Teresa. Auch in dem Sinn können viele eindrückliche Menschen im Kleinen durch ihr Engagement oder ihre Ausstrahlung andere inspirieren. Menschen, die sich für den Umweltschutz, für Tiere oder Randgruppen auch einsetzen. Hier ein persönliches Beispiel. Ich war einmal 3 Wochen im Spital und war an einem emotionalen Tiefpunkt angelangt, spät abends so mich den Korridor entlang geschleppt. Der war menschenleer, ich eben ziemlich am Rande meiner Kräfte. Und dann schleppe ich mich so einer alten Frau vorbei, die an einem Tisch sitzt und dort so einen Kaffee trinkt. Und da in aller Offenheit sitzt, heiter auf mich wirkt, gutmütig und zuversichtlich. Sie sagt irgendetwas über ihren Kaffee und ich glaube, ich habe das Hörgerät nicht angehabt und habe es nicht genau verstanden jedenfalls, aber es ist also etwas sehr Freundliches bei mir angekommen. Ich habe dann auch versucht, soweit dass das in dem Moment ging, etwas Freundliches zurückzubrummeln und bin dann etwas weitergezogen und habe gemerkt, Entschuldigung. Ich wusste es, dass das kommen könnte. Ich bin dann einfach auch heute noch berührt. Die hat mich einfach sehr berührt. Und ich glaube, so kann ich weiterfahren. Der Tiefpunkt war nach dieser Begegnung bei mir vorbei und ich hoffe, jetzt auch der wasserreiche Tiefpunkt ist bei mir jetzt auch vorbei, dass ich weiterfahren kann. Und ist schon eindrücklich, was ein, sagen wir, ganz normaler Mensch, diese alte Frau, in dem Moment, was so ein Mensch eine Wirkung haben kann auf jemanden anders. Wir können solche Wirkungen empfangen, aber wir können auch die Wirkenden sein. Auch wir können so für andere sein, wenn wir herzensoffen, heiter sind, wie diese alte Frau. Munindra war ein wichtiger indischer Vipassana-Lehrer, auch ein Lehrer von Fred von Almen, Joseph Goldstein und anderen westlichen Lehrenden. Er ist 2003 gestorben. Es gibt ein Buch, in dem Menschen vom Zusammensein mit ihm und von Begegnungen mit ihm berichten. Und da möchte ich gerne jetzt so einen Bericht zitieren. Wer auch immer Zeit mit Munindra verbrachte, hat bei ihm eine freundliche und wohlwollende Persönlichkeit festgestellt, die nicht unterschieden hat, wer seiner Zuneigung wert und wer nicht ist. Er ließ sich auf alle ein, unabhängig von Alter, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, Kultur oder anderem. Er konnte es mit jedem und jeder. Es kam ihm nicht darauf an, wer die Person war. Was er Gutes für die eine Person tat, tat er auch für die andere. Es gab Situationen, in denen Munindra von seinen Gastgeberinnen alleine gelassen wurde. Dann versicherte er diesen: Macht euch keine Sorgen um mich, ich habe meine Begleiter. Die Ameisen sind hier, die Moskitos, die Vögel, die Devas, ich bin nie alleine. Munindra verband sich bewusst selbst mit dem kleinsten Insekt und fühlte Zuneigung auch für dieses. Er hat oft gesagt, wir sind Teil des ganzen Universums, ich fühle nicht nur mit den menschlichen Wesen eine Affinität, sondern auch mit den Pflanzen und den Bäumen. Ich fühle mich freundlich mit Ihnen allen. Der Ausdruck von Metta. Und ist klar, gerade in heutigen Zeiten der Polarisierungen mit viel Hass, Feindseligkeit, den Herausforderungen der Klimakatastrophe, Herzensgüte von Metta ist eine dringend benötigte Kraft auch heute. Ich komme noch zum letzten Teil, Metta als eine altruistische Praxis. Metta können wir mit unterschiedlicher Motivation praktizieren. Die eine ist, Metta als eine Qualität unseres Herzgeistes zu kultivieren, die uns zugutekommt. Unser Geist wird weiter und offener. Wir können dann besser mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen. Wir sind auch freundlicher mit uns selbst. Eine Motivation. Die andere ist eine mehr altruistische Motivation. Wir üben Metta, um dank unserer Herzensoffenheit andere geschickter zu unterstützen, anderen geschickter zu helfen. Und zum Beispiel, um unsere Kommunikation nicht für uns besser zu gestalten, dass es uns dabei besser geht, sondern dass unsere Kommunikation auch für andere zufriedenstellender ist, dass wir die Kommunikation für die anderen hilfreicher gestalten können. Kann auch eine Motivation sein, Herzensgüte, Herzensoffenheit zu entwickeln. Master Sheng Yen, das ist der, der diese Morgenmeditationen, die Bewegungsmeditation entwickelt hat. Das ist ein verstorbener chinesisch-taiwanesischer Chan-Meister und er spricht beide Motivationen wertschätzend an. Die erste beschreibt er so: Inneren Frieden suchen ist den Frieden im Leben zu genießen. Und die zweite Motivation, sich um andere zu kümmern, auf Englisch to care for others. Sich um andere zu kümmern, ist Glück zu erreichen. Er sagt also, zur zweiten Möglichkeit, sich um andere zu kümmern, kann glücklich machen. Eine Frage, die wir uns für uns mal stellen können. Macht es uns zufriedener, wenn wir für andere da sein können? Buddha hat gesagt, auf das Wohl der ganzen Welt bedacht, durchstrahlt er oder sie die ganze Welt mit einem mitfühlenden oder mit einem gütigen, sorgenden Herz, mit weitem, tiefem, unbeschränktem Geist. Eben auch hier Buddha, auf das Wohl der ganzen Welt bedacht. Eine sehr weite, weitgehende Motivation auch. In Tibet hat sich dazu Bodhicitta, wird das dort genannt, als Methode und Praxis entwickelt. Es ist eine Idee, die aus Indien stammt und sie wurde nach Einführung des buddhistischen Dharma, also die buddhistische Praxis kam erst im 7., 8. Jahrhundert von Indien ins Tibet und eben diese altruistische Praxis von Bodhicitta, die wurde dann in Tibet auch weiterentwickelt. Und Bodhicitta heißt Geist des Erwachens und es ist der Entschluss, selbst zu erwachen, um dadurch höchste Fähigkeiten zu entwickeln und dadurch die höchsten inneren Qualitäten freizulegen. Um dann eben, weil diese Qualitäten zur Verfügung stehen, wir den anderen auf ihrem Weg zur Befreiung am besten helfen können. Samkhya ist das tibetische Wort für Bodhicitta und wird vom Dalai Lama übersetzt in Geist auszuweiten. Und das ist eigentlich wieder, sind wir wieder beim Zitat von Pema Chödrön, wo es auch um diese Ausweitung geht. Du beginnst zu entdecken, wie viel Wärme und Freundlichkeit und eben auch wie viel Platz, wie viel Weite es in deinem Herzen gibt. Und eben die Grundlage für diese Ausweitung wird auch mit Metta geschaffen. Wir üben diese wohlwollende Einstellung gleichwertig und bedingungslos auf immer mehr Menschen und Wesen auszudehnen. Das kommt dann morgen mehr, dass wir es auch auf eine Wohltäterin, einen Freund, eine neutrale Person, wir können nicht alles durchgehen, aber es geht dann weiter, dann kommt eine schwierige Person und dann üben wir das noch mit allen Lebewesen. Es wird stetig ausgeweitet. Es geht in dem Sinn auch um eine altruistische Lebenseinstellung. Und auch noch einmal Mathieu Ricard, er ist Franzose, ehemaliger Naturwissenschaftler und inzwischen lange Jahre tibetischer Lama. Er definiert Altruismus kurz und bündig so, sich für Mitmenschen verantwortlich fühlen. Oder beschreibt es auch etwas ausführlicher. Im Wesentlichen ist Altruismus ein wohlwollender Geisteszustand. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass uns das Schicksal all unserer Mitmenschen am Herzen liegt und dass wir ihnen Gutes wünschen. Verstärkt wird diese Haltung, indem wir den Entschluss fassen, uns für das Wohlergehen der anderen auch praktisch einzusetzen. Die Wertschätzung gegenüber anderen ist der wichtigste Zustand, der zu Altruismus führt. Und wenn diese Wertschätzung gegenüber anderen unsere Standardeinstellung ist, sagt er, zeigt sie sich in unserem Wohlwollen gegenüber anderen, all denen, denen wir begegnen, und darin, dass wir uns jederzeit auch bereitwillig und gerne für sie einsetzen. Ich komme noch einmal zu einem Spitalbeispiel, diesmal wie es der Dalai Lama einmal gesagt hat. Er hat zwei Menschen im Spital verglichen, die mit unterschiedlicher Motivation und Geisteshaltung als Patienten im Spital sind. Der eine ist schlecht gelaunt, beschwert sich über dies und jenes, sieht ganz klar, was alles besser sein könnte, erlebt das Personal als ziemlich unfreundlich. Der andere ist freundlich zu allen, schätzt das Umsorgtwerden und auch den Segen der heutigen Spitzenmedizin, wenn das Beispiel hier in der Schweiz, Deutschland oder im Westen ist. Der andere versteht auch den Stress, dem das Personal ausgesetzt ist, und er freut sich über den Austausch kleiner Gesten zwischen ihm und dem Spitalpersonal. Es ist klar, dieser zweite Mensch, er hat einen entwickelten, vielleicht auch einen geschulten Geist, wie es der Buddha genannt hat. Heilsame Qualitäten sind in ihm entwickelt oder freigelegt und zeigen sich eben auch in besonderen Situationen, wie wenn man im Spital ist. Die Motivation auch der beiden ist offensichtlich unterschiedlich. Beim ersten Menschen ist sie sehr selbstzentriert und der zweite Mensch sieht den Spitalaufenthalt auch als eine Gelegenheit, selbst zu genesen natürlich, das ist ja auch klar, und gleichzeitig geht es ihm sogar dort darum, immer sich auch um das Wohlergehen der anderen zu sorgen. Natürlich immer, wo das möglich ist, je nach Zustand. Und eben dieser Vergleich, als ich vorher erzählt habe, als ich die 3 Wochen mal im Spital war, dieser Vergleich ist mir ab und zu mal wieder eingefallen, hat mich immer inspiriert, auch im Spital. Jetzt bin ich am Schluss angelangt. Narayan, also Helen Liebenson, ist eine amerikanische Vipassana-Lehrerin und sie hat die Frucht dieser Praxis so ausgedrückt: Wir bekommen allmählich Geschmack an der Präsenz. Wir bekommen allmählich Geschmack an der Präsenz. Und jetzt, das ist das Zitat, und ich ergänze jetzt, die Präsenz wird entspannter, sie geschieht natürlich und von selbst, sie ist weit, offen, nimmt gleichwertig wahr, hat nicht den Stress von hier mehr und dort weniger. Es ist eine verlässliche, wohlwollende Präsenz, freundschaftlich eben mit allem, wie ein bester Freund oder eine beste Freundin. Ist auch ein ruhevoll verweilendes Präsentsein, das aber gleichzeitig auch wach und frisch ist. Und vielleicht auch von der Motivation oder vom Anliegen begleitet, sich selbst und den Lebewesen zu verhelfen, wie alle mehr und mehr auf diesen Geschmack an der Präsenz, an der Art von Präsenz kommen können.